Eigentlich wäre mit Kapitel 2 der Brief schon zu Ende. Das hätte es dann für uns leichter gemacht. Aber dem Apostel ist noch einiges eingefallen vom Heiligen Geist. Und das hat er dann angefügt. Und so ist der Brief fast zweimal so lang geworden, als er ursprünglich wohl gedacht war. In Kapitel 2, wie in Kapitel 1 eigentlich, steht Jesus Christus im Mittelpunkt. Das ist für Paulus selbstverständlich. Nicht ganz, er muss auch darum ringen, aber es ist für ihn klar, dass Jesus sein Leben ist und Jesus auch im Sterben sein Leben und Vorbild ist. Das haben wir in Kapitel 2. In Kapitel 2 geht es um die Einstellung zueinander. Und da ist Jesus uns das große Vorbild, der bereit war, zugunsten anderer in den Tod zu gehen, Schritt für Schritt seine Herrlichkeit, seine Vorteile aufzugeben und in den Tod zu gehen, zu unseren Gunsten und zur Ehre Gottes des Vaters, der das alles aus Liebe geplant hatte. Anschließend fordert der Apostel auf zu einer entsprechenden Haltung und zeigt uns, was das bedeutet. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Das heißt, was immer wir tun, sollten wir im Glauben tun, im Vertrauen, dass es das Richtige ist. Haben wir Zweifel daran, dann sollten wir darauf verzichten. Alles soll zur Ehre und zur Freude des Herrn getan werden und mit Gewissheit. Von dieser Gewissheit spricht Paulus auch in Römer 14 am Ende des Kapitels. Alles soll durch Glauben, das heißt im Vertrauen, in Zuversicht, in Gewissheit getan werden. Wenn wir das nicht wissen, dann sollten wir auf eine gewisse Handlung verzichten. Dann schließt er einige Beispiele an, in sehr natürlicher Weise, und zwar im Rahmen einiger Reisepläne, fügt er einige Beispiele an, die uns zeigen, wie das in unserem Leben Wirklichkeit wird, was bei Jesus Wirklichkeit wurde, dass er bereit war, auf sein Leben und seine Vorteile und seinen Vorteil zu verzichten. Paulus gibt uns da ein Beispiel an ihm selbst in den Versen 17 und bis 19. Und dann weiter zeigt er, wie das bei Timotheus der Fall ist. Timotheus ist ein Mann, ein junger Mann, der schon gelernt hat, den Weg Jesu zu gehen. Er ist genauso gesinnt wie Jesus Christus und wie Paulus, sein Chef, sein Vater im Glauben es ist. Und dann zeigt er uns das Beispiel von Epaphroditus, ebenfalls immer noch im Rahmen dieser Reisepläne. Er befindet sich wohl in Rom, aber er hat immer noch Verbindung zu den Christen, den Kreisen von Gläubigen mittels seiner Mitarbeiter. Es hat eine Anzahl, aber nur einen, der wirklich seines Sinnes ist. Epaphroditus zählt eigentlich nicht als ständiger Mitarbeiter von Paulus. Wenn er ausgelassen wird in dem, was er über Timotheus sagt, dann ist es nicht, weil dieses bei ihm fehlt, sondern weil er nicht zu diesem Mitarbeiterkreis gezählt wird. Was sagt er nun über Epaphroditus? Wollen wir das auch noch berücksichtigen, bevor wir zu Kapitel 3 kommen und zu einigen sehr ernsten Worten, die auch in unsere Zeit hineinpassen. Ich erachte es aber für nötig, Epaphroditus zu euch zu schicken. Wer ist dieser Mann Epaphroditus? Oder abgekürzt Epaphras. Wir haben wohl einige Epaphrasse oder Epaphroditusse. Dieser wohnt in Philippi, ist nach Rom gereist mit einer Gabe und Nachrichten aus Philippi und hat dann in Rom einige Zeit sich bei Paulus aufgehalten, hat seine Lage geteilt, zwar nicht leicht, wird jetzt aber zurückgeschickt und wahrscheinlich mit diesem Brief und mit einigen Anweisungen und hilfreichen Worten sicherlich. Wer ist Epaphroditus? Nun, er ist zweierlei. Er bedeutet etwas für Paulus und er bedeutet etwas für die Gemeinde. Er ist nicht ein großer Mann im römischen Reich, aber er ist groß in den Augen dieser zwei Partien. Wer ist er für Paulus? Dreierlei. Mein Bruder, sagt er, und Mitwirkenden und Mitstreiter, diesen will er senden. Seinen Bruder, seinen Mitstreiter, seinen Mitwirkenden. Mitarbeiter könnten wir übersetzen. Mitwirkenden ist eigentlich die Wiedergabe des Grundtextwortes. Beginnen wir mit dem Bruder. Was ist ein Bruder? Ich komme ja sehr viel herum und in viele Häuser. Und da bin ich in einem Haus und dann grüßt mich ein kleiner Junge im Haus, Bruder Janssen. Was heißt da Bruder? Nun, in seinem Munde ist das der Titel für einen Prediger. Der heißt nun eben Bruder. Und in vielen Kreisen ist das der Sinn dieses Wortes. Bei einigen ist das eine Bezeichnung dafür, dass man zur selben Gesellschaft gehört. Und das kann ein Orden sein. Evangelisch, evangelikal, katholisch, solche Leute werden Brüder genannt. Ich komme aus Kreisen, wo man, wenn man zu dieser Gemeinde gehört, Bruder heißt. Und die ganze Konferenz von Gemeinden heißt Bruderschaft. Das ist wieder eine Form des Gebrauches dieses Wortes. Aber das sind alles nicht biblische, beziehungsweise nicht der Gebrauch, den die Bibel von diesem Wort macht. Allerdings, in der Bibel bedeutet das Wort auch Verschiedenes. Es bedeutet einmal den leiblichen Bruder, dann bedeutet es einen Mitisraeliten in Israel. Aber in diesem Sinne hier bedeutet es Christ und das, was ein Christ für den anderen bedeutet. Bruder heißt, dass man denselben Vater hat. Ja, wissen die Philipper denn nicht, dass Epaphroditus ein Christ ist? Ja, deshalb ist es ein wenig mehr als nur Christ. Das, was ein Christ bedeutet, wenn er ein echter Christ ist. Bruder heißt, dass ich jemanden habe, der auf meiner Ebene da ist. Wenn ich jemanden Bruder nenne, dann stelle ich ihn auf meine Ebene. Er ist nicht höher gestellt denn ich, er ist auch nicht niedriger gestellt denn ich. Er ist auf meiner Ebene. Und wenn das jemand ist, der in der normalen Gesellschaft allerdings etwas niedriger einzuordnen wäre, und ich nenne ihn Bruder, dann ist das für ihn eine Ehre. In dem Sinne ist das für Epaphroditus in diesem Fall eine Ehre von Paulus, Bruder genannt zu werden. So wie es auch für Timotheus und Silas und die anderen eine Ehre ist, Bruder genannt zu werden. Paulus nimmt sie in seine Gemeinschaft und stellt sich nicht höher denn die anderen. Aber für Epaphroditus bedeutet dieses wohl noch mehr und für Paulus. Es bedeutet eine gewisse Verbundenheit, eine gewisse Gemeinschaft, die hier zustande gekommen war. Epaphroditus war echter Christ gewesen, war für Paulus ein Bruder in der Gemeinschaft gewesen. Es wird von Brüdern erwartet, dass sie zueinander stehen, wenn es darauf ankommt. Und das hatte Epaphroditus reichlich gezeigt, das sehen wir gleich. Und dann ist er ein Mitwirkender. Er wirkt mit seiner Energie. Er war tätig zusammen mit Paulus, in der Gemeinschaft mit Paulus. Er hat nicht nur für Paulus gewirkt, er hat zusammen mit Paulus gewirkt. Sie haben zusammen sprechen können, zusammen planen können. Epaphroditus wird wahrscheinlich manch eine Botschaft für Paulus ausgerichtet haben, in Rom, unter den Christen dort, ein- und ausgegangen sein. Er ist ein Mitstreiter, er anerkennt, dass Paulus an einem Kampf steht, dass man überhaupt als Christ in einem Kampf steht. Das sollten wir nicht vergessen, wenn alles so ruhig ist. Der Golfkrieg ist vorbei, ja, und die Spannungen sind vorbei, es wird nicht mehr so reichlich demonstriert. Und dann könnten wir sehr leicht einschlafen in dieser deutschen Gesellschaft. Passen wir auf. Wir stehen in einem Kampf und wollen wir nie vergessen, dass die Welt immer ein Schwert trägt unter dem Mantel. Egal wie sie sich verhält, wir sind dankbar für alle Gunst, die wir in unserer Gesellschaft erfahren. Das ist von Gott, so anerkennt es Paulus. Aber wir wollen immer bereit sein, wir wollen das nicht argwöhnen. Wir sind tolerant, aber wir müssen realistisch sein. An dieser Stelle müssen wir sowohl Fundis als Realos sein, ja? Entschuldigen Sie. Wir müssen einfach nicht blind in die Gegend schauen. Wir müssen wissen, was die Bibel sagt, dass die Gesellschaft im Grunde nicht freundlich eingestellt ist, Gott gegenüber, und dass dieses ganz plötzlich kommen kann, wie ein Sturm auf dem See Genezareth. Und da ist ein Seemann gut beraten, wenn er vorbereitet ist auf solche Stürme. So meine ich das. Epaphroditus weiß, dass Christsein ein Kampf ist. Und er ist oft gewappnet und fähig zu streiten. Wie das aussieht, können wir in Epheser 6 nachlesen. Und jetzt die Frage, was bedeutet Epaphroditus für die Gemeinde in Philippi, für die Christen dort? Aber euren Abgesandten, wörtlich Apostel. Das Wort Apostel wird in verschiedenem Sinne gebraucht. Wir haben verschiedene Apostel in der Bibel. Wir haben himmlische Apostel und wir haben menschliche Apostel. Und dann haben wir unter den menschlichen Aposteln auch noch verschiedene Arten von Aposteln. Die himmlischen Apostel sind Jesus Christus, in Hebräer Kapitel 3, Apostel, vom Himmel Gesandter genannt. Der Heilige Geist ist ein vom Himmel Gesandter mit einer besonderen Botschaft, mit einem besonderen Auftrag, den er hier auf der Erde auszurichten hat, nach Petrus, und dann sind die Engel Apostel. Sie sind Abgesandte mit einer besonderen Botschaft, mit einem besonderen Auftrag, den Christen, den Heiligen, den Erben des Heils zu dienen. Ja, und dann sind die menschlichen Apostel da. Wir haben zunächst die Fundamentlegenden in Epheser 2 und 3 genannt. Die gibt es nicht mehr, sie sind verstorben. Sie haben das Wort Gottes von Jesus Christus persönlich bekommen, wie Propheten durch Offenbarung. Wenn sie sprachen, sprach Christus durch sie wie ein Sprachrohr. Aber heute haben wir keine Sprachrohre mehr. Wenn sie für Christen beten, für mich, dann beten sie nicht, dass ich ein Sprachrohr sein mag. Das wird Gott nicht erhören. Da können sie also diesen Atem und die Energie sich sparen. Ein Sprachrohr ist ein Mittel, wodurch der Sprechende direkt zur Sprache kommt. Wenn ich draußen auf einem Feld stehe und wir haben ein Picknick oder einen Ausflug und ich gebrauche ein Sprachrohr, dann dient es dazu, dass ich weiter gehört werden kann. Aber jeder weiß, nicht das Rohr spricht, sondern ich. So ist es mit einem Propheten. Paulus kann sagen, was ich sage, sagt Christus. Aber es gibt es nicht mehr, seit die Offenbarung fertig ist. Aber es gibt immer noch Gesandte, wie Schnepel sehr schön sagt in seinem Kolosserbüchlein, Kapitel 1, im ersten Kapitel da. Die nennen wir heute Missionare. Schade, dass wir da ein anderes Wort haben. Es geht uns da eine ganze Menge an apostolischer Theologie verloren dadurch. Epaphroditus ist ein Apostel. Ein Missionar, in diesem Fall ein Missionar der Gemeinde Philippi, er ist beauftragt worden, nach Rom zu reisen. Die Aufgabe hat nicht sehr lange gedauert, er reist jetzt wieder zurück. Wir wissen nicht wie lange, einige Monate vielleicht schon, denn es ist wohl einige Male hin und her gereist worden inzwischen. Und nun darf er wieder zurück und dann geht er wieder zurück zu seiner Arbeit in Philippi, was immer das war. Wir wissen nicht, was es war. Aber in dieser Zeit ist er, was wir heute nennen würden, ein Delegierter, ein Beauftragter. Solches waren auch andere Brüder, als sie mit Paulus reisten nach Jerusalem mit der Gabe, die man gesammelt hatte in den Gemeinden. Sie waren nach dem Grundtext Apostel, Delegierte würden wir sie sagen, für eine vorübergehende Aufgabe. Das Wort Apostel heißt, dass jemand auf die Seite gestellt wird, beauftragt wird, für eine kürzere und längere Zeit mit einem besonderen Auftrag. Es hilft uns vielleicht einmal, dieses Wort zu verstehen. Und dann ist er drittens für die Gemeinde, zweitens für die Gemeinde in Philippi, ein Dienstleistender, jemand, der eine Leistung vollzieht und in Form eines Dienstes. Das geschah in jener Zeit auch in der Politik. Jemand konnte einen öffentlichen Dienst leisten durch eigene Mittel. Epaphroditus war bereit, sich selbst einzusetzen in diesen Dienst für Paulus und für das Evangelium. Dienstleistender in meiner Not, da hat Epaphroditus sich eingebracht. Diesen will er zurückschicken, diesen will ich zu euch schicken, da er sich nach euch allen sehnte. Das heißt, er tut es wegen Epaphroditus. Er möchte so gern wieder zurück. Er sehnt sich so nach eurer Gemeinschaft. Was ist das? Etwas Köstliches. Besonders in einer Zeit oder in einer Situation, wo man normalerweise oder von normalen Menschen überhaupt verkannt wird. Wo Christen eine ganz besondere Gruppe wie eine Insel betrachtet werden. Das kennen wir nicht mehr. Im Dritten Reich hat man das gekannt. Die sie noch an diese Zeiten sich zurückdenken können, sie werden etwas davon geschmeckt haben oder immer noch vielleicht in Erinnerung haben. Das gibt es, dass die Gesellschaft uns verkennt. Und dann gerade ist die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten etwas Kostbares. Und dann auf der Reise zu sein und solche zu finden, dann ist man wieder geborgen, wie in einer Familie, wie wenn man seine eigenen Geschwister, die eigenen Kinder wieder trifft. Was ist das nicht schön? Das wollen meine Frau und ich jetzt in 3 Wochen erleben, wenn wir zunächst zu unserem Sohn und dann später zu den anderen Kindern und Geschwistern und Familienangehörigen reisen. Das ist etwas Schönes, die Lieben wieder zu sehen. Und Paulus will, dass Epaphroditus zurückgeht. Er gönnt ihm das, dass er wieder die Lieben in Philippi sieht. Er sehnte sich nach euch. Und sehr bekümmert war, weil ihr hörtet, dass er krank war. Jetzt müssen wir uns das vorstellen. Wissen Sie, so sagt ein Professor aus Dallas Theological Seminary in den Vereinigten Staaten, der war bei uns in Basel, wenn man die Bibel liest, dann muss man ein bisschen Fantasie haben. Wenn Sie Apostelgeschichte 27 und 28 lesen, dann müssen Sie ein bisschen darüber nachdenken. Da heult der Wind. Können Sie ihn hören? Und da werfen die Matrosen diese Sachen über Bord. Ja, die brauchen sie, Weizen, was immer es ist. Aber in diesem Moment ist wichtiger, dass sie selbst als Menschen am Leben bleiben. Können wir das mitfühlen? Ja? Nicht einfach Wörter lesen. Ja, und dann hat man die Bibel gelesen. Ja? Hier habe ich etwas von Zahn gelernt. Wenn Sie den noch zu halten kriegen, dann greifen Sie zu. Es kostet ein bisschen manchmal. Manchmal kannst du noch günstig kriegen. Zahn hatte sehr viel Gutes gesagt, ein Mann Gottes war das. Er erinnert uns daran, dass Epaphroditus angekommen war in Rom und was war dann geschehen? Bald darauf scheint er krank geworden zu sein. Jemand, wir wissen nicht wer, reist zurück nach Philippi und erzählt denen das. Du, Epaphroditus ist krank geworden. Oh weh. Und dann kommt jemand von Philippi zurück und erzählt, wie die Leute da reagieren. Die haben gehört und die sind bemüht und die sind besorgt, Epaphroditus ist krank. Und jetzt ist Epaphroditus noch kranker. Nicht körperlich, sondern innerlich. Es tut ihm so leid, dass die Leute jetzt so, dass ihnen so leid tut, dass sie niedergeschlagen sind, weil er krank war. Ja, so potenzieren die Christen einander, ja, in ihrer Not. Aber das ist etwas Seliges, nicht wahr? Etwas Schönes. Das ist die freudige Seite der traurigen Seite. Weil ihr hörtet, dass er krank war, war er sehr bekümmert. Er ist wie ein Kind, der die anderen so herzlich lieb hat. Denn er war auch krank. Das ist keine bloße Information. Er will betonen, Krankheit war, das Wort krank verdiente hier die Bezeichnung. Er war wirklich krank. Dem Tode nahe. Jedoch war Gott ihm barmherzig. Aber nicht nur ihm, sondern auch mir, als er ihn wieder aufrichtete, damit ich nicht Traurigkeit über Traurigkeit haben müsse. Paulus war schon in einer großen Not, hatte Traurigkeit in seiner Gefangenschaft. Und wenn jetzt Epaphroditus, einer, der ihm half, noch gestorben wäre, dann wäre Traurigkeit über Traurigkeit gewesen. Aber Gott war barmherzig gegenüber Epaphroditus und auch gegenüber Paulus und hat ihn wieder aufgerichtet. Das tut Gott oft. Nicht immer, das sind seine Wege. Ob wir gesund sind oder krank, das ist ein sehr persönlicher Weg Gottes mit uns, mit einem jeden von uns. Nach 2. Korinther 1 ist das Maß an Gesundheit, das jeder von uns hat, gesetzt den Fall, jeder von uns hat gleich treu nach seinem Körper geschaut. Darüber hinaus, nachdem ist, wo unsere Schuldigkeit getan worden ist, ist das Maß an Gesundheit und Wohlergehen ein Charisma, eine Gnadengabe. Ihr leibliches Leben, in dem Maße, wie Sie es haben, ist ein Raum, ein Mittel, um zum Lob der Gnade Gottes zu leben. Ein Dienstmittel, so wie die Ehe ein Dienstmittel ist, das Ledigsein ein Dienstmittel ist, die Begabung zu reden ein Dienstmittel ist. Das sind alles Möglichkeiten, zur Ehre Gottes zu leben in der Gemeinde. Alles Charismen. Das ewige Leben ist nicht nur etwas, das man genießt, sondern ein Dienstmittel. Man sollte einmal darüber nachdenken. Umso eiliger schicke ich ihn also, damit, wenn ihr ihn wieder seht, ihr euch freut und ich umso weniger traurig bin. Das sind Überlegungen, lauter Liebesüberlegungen, nicht? Paulus verzichtet sehr ungern auf Epaphroditus. Aber er weiß, wenn er nach Hause geht, dann freuen sich die Philipper. Und gerade der Gedanke macht ihm Freude. Wenn die Philipper froh sind, dann ist er froh. Das ist 1. Korinther 12. Ein Glied freut sich mit dem anderen, ein Glied weint mit dem anderen. Jetzt kommen wir zu Kapitel, nein, wir sind noch nicht ganz fertig, noch 2 Verse. Die Philipper sollen Epaphroditus aufnehmen. Wie sollen sie das tun? Diese Frage wird hier beantwortet, und zwar mit 3 Antworten. Wie soll man Epaphroditus zu Hause willkommen heißen? Nehmt ihn also bei euch auf. Erstens, im Herrn. Was zunächst als ein etwas, ja, so mit Abstand großer theologischer Ausdruck zu sein scheint, mit dem wir nicht so viel anfangen können. Ich glaube, wir haben schon gemerkt in diesen Tagen, dass das etwas sehr, sehr Praktisches ist, im Herrn zu sein und etwas zu tun. Man hofft im Herrn, man macht Pläne im Herrn. Und hier heißt es, begrüßt man den Epaphroditus, wenn er nach Hause kommt, im Herrn. Erwarten Sie Besuch in diesen Tagen? Gehen Sie zum Bahnhof? Tun Sie das im Herrn. In Gemeinschaft mit dem Herrn. Tun Sie das als Christ, als jemand, der im Herrn Jesus ist, der dem Herrn Jesus nachfolgt. Nehmt ihn auf im Herrn. Zweitens, weil Sie ja Geschwister sind. Zweitens, nehmt ihn auf mit Freude. Mit aller Freude. Es soll keine Traurigkeit da sein. Man fragt sich dabei, die Frage kommt unwillkürlich auf. Überhaupt schon beim Anfang, nehmt ihn also bei euch auf. Ja, ist das eine Frage? Vielleicht schon. Wer weiß, ob die Uneinigkeit nicht nur zwischen den 2 Frauen da in Kapitel 4 genannt, sondern auch zwischen Epaphroditus und diesen Geschwistern war. Wir wissen nicht. Aber auf eine sehr feine Art legt Paulus es ihnen allen nahe. Lasst keinen Unterschied sein da zwischen euch in der Einstellung zu Epaphroditus. Habt alle die gleiche Einstellung. Nehmt ihn auf. Einige von euch freuen euch vielleicht schon. Ich möchte, dass es bei euch allen so ist. Und mit aller Freude. Vergesst eure Bedenken. Vielleicht habt ihr bei Epaphroditus einiges zu meckern oder auszusetzen. Vergesst davon. Er hat mir einen guten Dienst getan. Ihr musstet auf ihn verzichten. Vielleicht ist er ein Ältester, ein Hirte in der Gemeinde. In Philippi, wir wissen das nicht. Vielleicht nur ein Diakon, ein Mitarbeiter. Auf jeden Fall hat er einen diakonischen Dienst getan. Nehmt ihn auf mit aller Freude. Und drittens, haltet solche in Ehren. Epaphroditus ist einer in einer Kategorie. Er ist nicht der Einzige. Es gibt eine ganze Menge von solchen, die so sich in den Dienst Jesus hineingeben. Und alle solche sind in Ehren zu halten. Die sollen hochgehalten werden. Über die soll man mit Achtung denken. Weil er wegen des Werkes Christi, da ist der Grund, weil Jesus so groß ist. Und wenn jemand Jesus dient, dann ist er auch hochzuhalten. Besonders wenn er den Weg Jesu geht, nach den Versen 5 bis 8. Wegen des Werkes Christi war er dem Tode nahe. Er ging den Weg Jesu, weil er seine Seele, das heißt sein Leben, aufs Spiel setzte, damit er auffülle euren Mangel an Dienstleistung für mich. Bitte fassen Sie Mangel hier nicht als Schuld auf. Mangel ist nicht immer Schuld. Mangel ist einfach Mangel. Und die Philipper hatten nicht immer Gelegenheit, dem Apostel zu dienen. Der Herr gab ihnen nicht die Mittel. Das Geben ist ein Charisma. Und wenn der Herr es möglich macht zu geben, dann können wir geben. Aber wenn das nicht mein Charisma ist, mein Los ist, dann kann ich nicht. Übrigens, damit es kein Missverständnis gibt. Charismen sind meistens, das heißt Gnadengaben, sind meistens etwas, das jeder Christ im Kleinen hat. Aber einige Christen, und deshalb heißen sie dort Charismen, die haben das in etwas größerem Maße. Jeder ist Missionar, aber einige sind Missionare. Jeder darf geben, aber einige geben. Jeder ist dann weder verheiratet oder ledig. Aber einige gebrauchen das zum Dienst. Alle sollen das eigentlich tun. So können wir weitergehen. Also, die Philipper hatten nicht immer Gelegenheit. Und Epaphroditus hatte nun die Gelegenheit, an Ort und Stelle das zu tun, was die Philipper in Abwesenheit nicht tun konnten. Aber das hat ihm schier das Leben gekostet. Nun, da haben wir ein Beispiel, ein drittes Beispiel, wie jemand in den Fußstapfen unseres Herrn folgt bis zum Tode, das heißt bis zur Bereitschaft zum Tode. Nun kommen wir zum vierten Teil des Philipperbriefes. Wir haben hier neue Aufforderungen. Also es wechselt sich ab, Persönliches und Aufruf. Und wir haben hier neue Aufrufe. Sie sind dann immer wieder begleitet von verschiedenen Bemerkungen, die auch lehrhaft sein können. Aber es geht in der Hauptsache hier um Imperative, um Befehle. Die erste Aufforderung haben wir gleich in Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, oder zuletzt. Wahrscheinlich hat Paulus, als er dieses schrieb oder schreiben ließ, jetzt zum Schluss kommen wollen. Aber dann ist ihm gleich was eingefallen, was er für notwendig findet zu sagen. Das hat er noch angefügt und dann führte das eine zum anderen und so ist der Brief etwas länger geworden. Also deshalb diese Überlegung. Man könnte übrigens auch übersetzen, im Weiteren, ich setze fort, man müsste vielleicht nicht so überlegen. Im Übrigen, meine Brüder, jeder in Philippi ist wie Epaphroditus, ein Bruder, eine Schwester. Seid froh im Herrn. Die Freude sollte eine Freude im Herrn sein. Seid froh im Herrn. Freude kann also befohlen werden. Sie ist nicht eine Sache der Laune. Ich habe mal etwas sehr Schönes gehört. Wie lautete das wieder? Man sollte seinen Launen Abschied verabschieden. Ich habe jetzt nicht den Wortlaut. Also, man sollte nicht abhängig sein von seinen Launen. Launen hat man. Wir sind leben in einem Körper. Aber wir sollten lernen, unabhängig zu sein von unseren Launen. Freude ist nicht eine Sache, der, wie man aufgelegt ist, sondern Freude ist etwas, das wir ganz bewusst entscheiden zu sein oder zu tun, zu haben. Wir freuen uns in dem Herrn. Das heißt, wir müssen mit unserem Willen unsere Gedanken einschalten. und denken an Jesus und darüber, worüber wir froh sein dürfen. Und dann sagen wir, ich freue mich im Herrn, ganz bewusst. Das darf im Geist geschehen. Das ist nicht eine Sache des Gefühls, sondern es gibt eine Freude, es gibt eine Art Emotion, die im rein geistigen Teil unseres Denkens ist. Man darf sich, so wie man bei einem Buch Freude hat, ohne dass man Gefühle hat, man freut sich über Formulierungen, über Schilderungen und so weiter, Erzählungen, so darf man, wenn man die Bibel liest, Freude haben an dem, was geschrieben steht und ganz besonders am Herrn. Und so dürfen wir in Erinnerung ziehend, was der Herr für uns bedeutet, Freude an ihm haben. Das soll unser Leben bestimmen. Denn es gibt ja sehr vieles in unserem Leben, das uns traurig machen möchte. Aber dieses darf das andere überschatten oder überlichten vielleicht besser. Dasselbe euch zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber eine Bewahrungshilfe. Das war dasselbe. Seid froh im Herrn, das kann er immer wieder sagen. Aber er sagt ihnen, wenn ich das jetzt wiederholt habe, das ist für mich nicht schwierig, ich kann das immer wiederholen. Vielleicht sagen sie, ja, das kann jeder, der Lehrmeister spielt, sehr leicht tun. Nicht so. Jetzt wollen wir einmal vergessen davon, dass ein Lehrer zu sein und Lehrmeister zu sein etwas Negatives sein muss. Paulus ist keiner, der Herr sein will über den Glauben anderer. Ich weiß, dass Eltern manchmal sehr gern sehr viel wiederholen, das ist lästig. Und Ehepaare können sehr oft vieles wiederholen, was dann lästig wird für den Partner. Wollen wir einmal vergessen von dieser negativen Seite. Paulus hat gute Motive. Und wenn Sie das jetzt voraussetzen, dass Paulus ein liebevoller Lehrer ist, dann kann es für einen Lehrer, für einen solchen Lehrer einmal schwer fallen, etwas zu wiederholen. Weil er weiß, dass es dem anderen lästig sein könnte. Er weiß, das ist auch eine Last für ihn, immer wieder darauf zurückzukommen. Man möchte ja auch nicht immer Altes nur auftischen. Paulus sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich tue das gern. Ich mache mir diese Mühe, euch diese Aufgabe in Erinnerung zu ziehen. Und was euch betrifft, ist es eine Bewahrungshilfe. Wie ist Freude eine Bewahrungshilfe? In Nehemia, Kapitel 8 ist es wohl, steht geschrieben, die Freude am Herrn ist eine Burg. Nicht Stärke. Burg, Zufluchtsort, Höhle in den Bergen, Schutz. Die Freude am Herrn spricht vom Vertrauen in den Herrn. Und deshalb, weil sie dieses Vertrauen zum Ausdruck bringt, ist sie für uns ein Schutz. Denn dann sind wir geborgen, wenn wir auf den Herrn vertrauen. Dann sind wir wie einer in einer Höhle. Das Wort Fels bedeutet bei David meistens nicht etwas, worauf man steht, wie das in unserem Denken der Fall ist, sondern etwas, das um ihn her ist, weil er ihr geborgen, geschützt ist vor den Soldaten Sauls, die ihm nach dem Leben trachten. Er ist, wenn der Herr ihm ein Fels ist, dann ist er für ihn ein Schutz, der ihn umgibt. Und nun sagt, heißt es in Nehemia, die Freude am Herrn ist eure Burg, euer Fels, euer Schutz. Die Freude am Herrn ist eine Bewahrung, ein Bewahrungsort, eine Bewahrungshilfe. Und deshalb der Aufruf zur Freude, eine Bewahrungshilfe. Und jetzt kommt etwas sehr Trauriges. Jetzt kommt ein Aufruf zur Betrachtung. Seht die Hunde. Wer sind die Hunde? Jetzt müssen wir wieder vorsichtig sein. Nicht Paulus ankreiden. Er würde sich hier schuldig machen. Er lästert nicht. Er spottet nicht. Er ist ganz ernst. Er ist heilig. Er spricht wie aus dem Munde Gottes. Was Paulus sagt, sagt Gott. Dies ist auch eins der Worte, die aus dem Munde Gottes hervorgehen. Seht die Hunde. Wer sind das? Nun, das sind in diesem Fall wahrscheinlich solche, die aus dem Raum Israels kommen, die vorgeben, messianische Botschaft zu bringen, aber es ist eigentlich nicht messianische Botschaft. Sie sind eigentlich nicht Christen. Sie wollen, dass die, die Paulus missioniert und gewonnen hat, wieder unter das Joch des Gesetzes kommen. Das ist für sie das Richtige. Das ist für sie das Modell der Beziehung zu Gott. Und sie merken nicht, dass Christus das schon aufgehoben hat. Das Gesetz ist passé als Lebensordnung, als Regent. Es hat nicht sein Wesen verloren, aber es ist nicht mehr unser Meister. Nicht das Letzte, das unser Leben bestimmt. Die Hunde, so nannten, oder so, für die Israeliten waren die Heiden, die Hunde. So. Hunde damals waren natürlich nicht Haustiere, wie man das bei uns so oft gern hat, sondern Hunde waren wie halb wilde Tiere, die am Rande des Ortes da eine große Gefahr bedeuteten für die Reisenden. Da musste man sich schon wappnen gegen sie. Einige Postboten, Briefträger, kennen etwas davon, auch die Haustiere, die so freundlich sind, können sich wie jene palästinensische Hunde verhalten. Das sind die, eine Gefahr sind für das Leben, für das Reisen, für die Bewegung. Aber jetzt nennt Paulus Israelitenhunde. Wenn ein Israelit abfällt vom lebendigen Gott, dann wird er zu dem, was ein Heide ist. Deshalb kann Paulus das Wort die Fernen aus dem Propheten Hosea anwenden auf Israeliten. In Hosea sind es zunächst einmal die Heiden vielleicht. Aber auch dort kann es die Juden bedeuten. Aber die Fernen, das waren zunächst die Heiden. Aber die Israeliten können auch zu Fernen oder zu Heiden werden, wenn sie sich absetzen vom lebendigen Gott und nicht innerlich verbunden sind mit ihm. Wenn sie nicht zu den Chassidim, zu den Frommen gehören. Israel wird aufgeteilt schon im Alten Testament in zwei Gruppen, zwei konzentrische Kreise. Der große Kreis ist das biologische Israel. Der innere Kreis, das sind die, die von Herzen beschnitten sind, die Gott wirklich anhangen. Und diese waren es in Israel, als Jesus auftrat, die ihn aufnahmen. Die, die schon eine gewisse Beziehung zu Gott hatten, eine echte Beziehung zu Gott haben, die haben Jesus erkannt. Das waren die, die der Vater, weil er sie schon kannte, sie waren schon sein, als er seinen Sohn schickte, konnte er sie dann zu Jesus führen. Und das sind die, die die erste Gemeinde bilden. Aber die, die den Messias nicht annehmen, die ihn verwerfen, die ihn gekreuzigt haben und auch in diesem Zeichen später so weitergehen. Und heute haben wir noch solche, die sich dazu stellen. Ja, er hätte gekreuzigt werden sollen. Das sind die, die zu Hunde werden. Das heißt, zu dem, was die Israeliten die anderen stempelten. Das sind die Irrlehrer in diesem Fall, aus Israel kommend. Er bezeichnet sie auf eine zweite Weise. Seht die, die wirken. Das sind Leute, die arbeiten. Das sind Tätige. Sie sehen oft so aus wie christliche Missionare. Sie sind wirkend. Aber sie sind nicht echt. Sie sind schlecht. Das Wort bedeutet faul, schlecht geworden, wie ein Apfel, der innerlich verfault ist. Als ich auf der Schule war, auf der höheren Schule, hatten wir einen Lehrer, einen sehr begabten, sehr feinen Lehrer, hat uns viel beigebracht. Ich meine, fast er war es. Auf jeden Fall haben wir mal einen Versuch gehört, er wurde uns wohl vorgelesen vom Lehrer, ein Versuch über die Orange. Das ist bei mir sitzen geblieben. Die Orange, und da wurde die beschrieben. Man kann ja sehr viel schreiben über eine kleine Sache. Und eines, was bei mir sitzen geblieben ist, eine Orange ist immer ehrlich. Wenn es ihr innerlich schlecht geht, dann zeigt sie das immer. Wenn an ihr etwas Faules ist, das kann man immer auf der Oberfläche sehen. Nicht bei einem Apfel. Da kann etwas innerlich schon faul sein, aber die Oberfläche zeigt nichts davon. Aber bei Orange ist das anders. Das sieht man immer an der Oberfläche. Schlecht geworden. Diese Leute sind nicht wie eine Orange. Die sieht man nicht immer. Sie sind wirkende. Aber sie sind innerlich faul. Oder wie der Baum, der einmal auf einer Freizeit umfiel, als wir in Holland waren. Alles still. Schöne Abendatmosphäre um die Abendbrotzeit. Mit einmal hört man auf diesem großen Freizeitgelände einen furchtbaren Krach. Es war ein hübsches Gelände mit großen, riesen Bäumen, da im mittleren Teil Hollands, wo die großen Bäume noch wachsen. Und was war geschehen? Dann laufen wir hin und sehen, ein schöner Baum ist umgefallen. Warum? Ist doch alles still, kein Wind. Jetzt war der Strohhalm gekommen. Ja. Der letzte Strohhalm, der das umkippte. Und als er umgekippt war, dann sah man das Innere des Baums. Er war faul. Das hatte man aber nie gesehen, äußerlich. Der sah gesund aus. Eines Tages wird der Herr uns offenbar machen. Wollen wir heute dafür sorgen, dass wir echt sind innerlich in unserer Beziehung zum Herrn. Wir können manches verbergen vor anderen, aber nichts vor dem Herrn. Diese, sagt Paulus, sind schlechte. Das spricht er als Prophet, er weiß das. Seht die Zerschneidung, das ist die dritte Stempelung. Seht die Zerschneidung, das ist natürlich ein Wortspiel. Erinnert an die Beschneidung. Wir können das im Deutschen auch so mit einem Wortspiel machen. Sie pocken oder sie bauen sehr stark auf der Beschneidung. Aber sie zerschneiden, sie zerstückeln die Gemeinde Jesu und sie trennen ab von Jesus Christus. Denn wir sind die Beschneidung. Und jetzt haben wir einen gefährlichen Text. Wir haben Explosivstoff. Hier ist ein bisschen Pulver in diesem Vers. Wir sind die Beschneidung. Wer sind die wir? Eine theologische Frage, die schon viel Zerschneidung angerichtet hat. Wer sind Sie hier in diesem Vers? Sind das, wie oft es beim Wort wir der Fall ist, Schreiber, Mitgrüßende und dann die Leser? In diesem Fall nicht. Beschneidung sind nicht alle Christen. Beschneidung, das heißt, Israel, Zion, sind nur Juden, die Christen sind. Die Juden oder Israeliten von Herzen sind. Und nachdem Jesus gekommen ist, ist das mit Jesus gekoppelt. Seit Jesus gekommen ist, kann man nicht Jude sein, ohne Jesus angenommen zu haben. Man darf biologischer Jude sein, aber man ist nicht echter Jude. Römer 2 am Ende. Die es von Herzen sind, die im Herzen beschnitten sind, das sind die Beschneidung. Und wer sind das hier? Das sind Paulus und Timotheus. Und andere Judenchristen, die sind die Beschneidung. Die Jesus angenommen haben. Hier steht wieder Jesus im Mittelpunkt, in diesem kleinen Wir. Die jüdischen Anhänger von Jesus sind die Beschneidung. Natürlich teilen die anderen diese Vorzüge, aber wenn es um das Wort Beschneidung geht, dann geht es um das Volk Israel und dies sind Judenchristen, die im Geiste Gott in Verehrung dienen und sich rühmen in Christus Jesus und sich nicht auf Fleisch verlassen. Ein Wort nach dem anderen verlangt hier der Erörterung und so laufen die Minuten eine nach der anderen fort. Ja. Und weil so viele Begriffe da sind, die im Zusammenhang geklärt werden müssen, kommt man nicht viel weiter, was die Verse betrifft. Nun lassen Sie vielleicht mit diesem mich schließen. Was ist Fleisch? Fleisch hat in den Ohren von vielen Christen einen sexuellen Klang. Stimmt das? Das ist nicht der Fall in der Schrift. Sie können also vergessen von dieser Nuance. Fleisch ist Verschiedenes in der Bibel. Fleisch ist Einmal genau das, was wir im Deutschen, in der deutschen Sprache Fleisch nennen. Also vergessen wir zunächst nicht, dass dies eine deutsche Vokabel ist, die ein griechisches Wort übersetzt. Und wenn wir fragen, was ist Fleisch, dann müssen wir fragen, erstens, was bedeutet das griechische Wort? Zweitens, welches hebräische Wort übersetzt es und was bedeutet das? Und drittens, wie wird dieses Wort, wie werden die zwei Wörter im Alten Testament und im Neuen Testament gebraucht? Und dann haben wir ein Bild davon. Fleisch in der Bibel ist oft das, was wir in der deutschen Sprache als Fleisch bezeichnen. Das, was Sie vielleicht jetzt zum Mittagessen haben werden. Fleisch ist dann aber auch einfach Leiblichkeit. Wenn Christus im Fleisch gekommen ist, dann ist er im Leib gekommen. Nach dem Fleisch war er ein Israelit. Nach dem Fleisch ist er auferstanden, im Leibe auferstanden. Aber dann heißt Fleisch auch die Dynamik des leiblichen Lebens. Es gibt noch andere, es gibt vielleicht so 5, 6 Definitionen oder Gebräuche, die will ich nicht alle aufzeichnen, aber ich komme zur Hauptsache. Fleisch ist Lebendes, lebende Leiblichkeit. Meine Leiblichkeit als Dynamik. Mein Leib lebt und hat eine gewisse Lebensdynamik. Weil er lebt, ist hier ein gewisses Treiben. Ja. Ich habe Hunger, ich will handeln, ich will mich vertreten und so weiter. Ich muss an die frische Luft. Das sind leibliche Bedürfnisse. Und so hat die Leiblichkeit, weil sie lebendig ist, eine gewisse Dynamik. Und jetzt ist es so, seit dem Sündenfall wohnt ein gewisses Programm in uns. Das kann man heute so sagen, weil die Computersprache doch ziemlich allgemein klar ist. Wir sind programmiert. Sünde ist nicht eine Sache, eine Substanz, sie ist ein Programm. Wir sind mit der Tat von Eva und Adam, als sie auch vom Baum nahmen und aßen, seitdem programmiert. Und dieses Programm vererbt man oder erbt man. Und jeder, der geboren wird, allen die kleinen Kinder haben dieses Programm geerbt von ihren Eltern. Und solange wir in diesem Leib leben, auch die Christen, kennen dieses Programm in ihrem inneren Wesen. Eine Tendenz zum Bösen. Eine gewisse Dynamik, einen gewissen Trieb. Und wenn wir jetzt im Fleisch oder uns auf das Fleisch verlassen, dann verlassen wir uns auf die Diesseitigkeit. Das, was mit dem Leib zu tun hat. Mein Leib lebt in einer physikalischen Umwelt. Und diese ganze Umwelt entwickelt eine gewisse Dynamik. Wir gehen auf die Arbeit, wir fahren, steigen die Autos und so weiter. Das ganze Leben ist fleischlich, im biblischen Sinne. Es ist diesseitig. Die ganze Dynamik des Lebens, das, was sich hinter mir auf der Straße abspielt, das ist diesseitige Dynamik. Und jetzt ist die Frage, worauf verlasse ich mich? Auf die Dynamik der ersten Schöpfung? Dieser Welt, so wie sie heute gestaltet ist? Oder verlasse ich mich auf die neue Welt, die jenseitige, die eingebrochen ist in diese Welt? Wo ist mein Verlass? Und diese Frage muss ich mir tagtäglich stellen. Jede Entscheidung fast ist eine Frage, worauf verlasse ich mich? Auf Fleisch, sprich Diesseitigkeit mit ihrer ganzen Dynamik? Oder verlasse ich mich auf den Herrn und für ihn steht der Geist, der Heilige Geist, der die Anliegen des Herrn hier in dieser Welt wahrnimmt. Deshalb Geist, weil es in dieser Welt ist. Hier in dieser Welt, in diesem Raum, stehen zwei Dynamiken einander gegenüber. Heiliger Geist und Fleisch. Dynamik des Diesseitigen. Fleisch ist an und für sich nicht notwendigerweise etwas Böses. Es ist böse geworden, weil die Sünde damit verbunden ist. Aber sich auf Fleisch zu verlassen, heißt nicht immer, in sich selbst schon zu sündigen. Wenn Sie anschließend in Ihr Auto einsteigen, dann verlassen Sie sich darauf, dass Sie irgendwie in einem Schutzraum sind und dass dieses Auto Sie irgendwo hinbringen wird. Das ist fleischlich, aber nicht Sünde. Aber die Frage ist, wenn Sie in das Auto steigen, worauf verlassen Sie sich letztlich? Auf das Auto oder auf den Herrn? Und wenn Sie krank sind, worauf verlassen Sie sich? Dieser Mann, dieser König im Alten Testament, rief den Arzt an und musste dafür sterben. Weil er sich, nicht weil er den Arzt anrief, sondern weil er sich im Zeichen des Verlasses auf den Arzt, sich nicht auf den Herrn verließ. Das war die Sünde. Die Frage ist, auf wen verlasse ich mich zuerst? Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie krank werden? Oh, jetzt müssen wir einen Arzt holen. Oder jetzt müssen wir beten. Das, was Ihnen zuerst einfällt, kennzeichnet Sie, das offenbart, wer Sie sind. Ein anderes Merkmal. Wenn Sie nach Hause gehen oder ganz alleine irgendwo sind, Sie gehen im Park hier spazieren, Sie sind ganz alleine. Das, wohin Sie tendieren zu denken, das ist Ihre Welt. Wenn Sie ganz alleine sind. Kein anderer Faktor. Und jetzt kann Ihr Gemüt nach Hause kommen. Wo wohnen Sie? In welcher Welt? Sie können Christ sein in Christus, aber Ihr Denken kann in dieser Welt zu Hause sein. Und so können Sie ein fleischlicher Christ sein, weil die Diesseitigkeit Sie fesselt, Sie bannt. Und davon will der Herr uns entwöhnen, wie ein Kind von der Mutterbrust entwöhnt werden muss. Und das ist ein lebenslanger Prozess, von dem Verlass, von der Gebundenheit, an dieser Diesseitigkeit loszukommen. Denn wir tendieren ganz normal, weil wir im Leib sind, das Stück Diesseitigkeit, wir tendieren ganz normal, uns auf diese Welt zu verlassen. Und jetzt will der Herr uns entwöhnen. Er lässt uns in dieser Welt, aber er nimmt uns die Stühlchen, auf denen wir sitzen, auf denen wir hocken. Ja? Ist das Deutsch? Die Schweizer sagen hocken. Da muss der Herr ab und zu diesen Hocker von uns da runterschlagen, wegschlagen. Ja? Ich komme von der Landwirtschaft, und da hatten wir so kleine dreibeinige Hocker, auf denen wir saßen beim Melken. Und wenn es ein bisschen unruhig wurde vor uns, das heißt, weil die Kuh unruhig wurde, der Dreibeinige ist nicht so sicher wie ein Vierbeiniger. Und dann kann der schon mal ein bisschen kippen. Und dann kippt man selbst. Ja? Und so ist das beim Herrn. Der kommt dann von hinten gleichsam und schlägt uns das, worauf wir sitzen, weg. Und das ist eigentlich, was Jesus meint, wenn er sagt, selig sind die, die geistlich arm geworden sind. Die nichts mehr haben, worauf sie sitzen können, worauf sie sich verlassen können. Sie hängen in der Luft. Aber Jesus weiß, man hängt nicht in der Luft. Aber man müsste bereit sein, in der Luft zu hängen, um dann nur noch einen Platz zu finden, auf dem man landet. Den Herrn, der unser Fels ist, der uns trägt. Wir müssen immer wieder daraufhin kontrolliert werden von unserem Herrn. Wir müssen uns prüfen, worauf verlasse ich mich? Auf das, was zu dieser Welt gehört, oder das, was zur Heilswelt gehört. Ich glaube, das ist eine Kontrollfrage, mit der wir nach Hause gehen können. Aber damit wir nicht nur mit dieser Kontrollfrage nach Hause gehen, diese Prüfungsfrage, will ich noch einmal erinnern, es geht im Philipperbrief nicht in erster Linie um schöne persönliche Mitteilungen. Es geht nicht in erster Linie um Aufforderungen. Es geht in erster Linie um Jesus. Und er hat schon alles getan, damit wir leben und sterben können. Und mit dem wollen wir rechnen. Bei ihm ist Hoffnung. Und wenn Sie merken, dass in Ihrem Leben es so traurig aussieht, vielleicht hat der Heilige Geist Ihnen einiges gezeigt, dann schauen Sie zu Jesus. Er vergibt alles sofort. Sofort. Und reinigt uns von aller Untugend, nimmt den ganzen Fleck weg. Darauf können Sie sich verlassen. Dafür wollen wir jetzt danken. O Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist, um Heil in unser Leben hineinzubringen. Und du zeigst uns, Herr, wie dieses Heil sich ausdehnen kann. Wir bitten dich, Herr, wirke du weit in unserem Leben, bis wir in dein Bild gestaltet sind. Amen.